Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region.
Gedichte sind vielfältig, besonders und oft emotional. Während sie für die einen der Schrecken der Schulzeit sind, sind andere von ihnen extrem fasziniert. Wenn ich an Gedichte denke, kommen mir besonders drei Klassiker in den Kopf, die ich in der Schule lernen musste. Mondnacht von Josef von Eichendorff, Der Erlkönig von Goethe, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland von Theodor Fontane, was ich sogar schon in der Grundschule auswendig lernen musste. Ich bin froh, heute einen versierten Gedichteschreiber bei mir zu haben. Manfred Karl Langer, hallo.
Schönen guten Tag.
Sie haben ein Gedichtband mit dem Namen Der Mensch neigt zum Tendieren veröffentlicht. Ein Gedicht stellen Sie uns jetzt schon mal vor.
Das trägt den Titel Arretiert. Der Mensch muss manchmal schreiben, ein Tintenaderlass. Es nötigt ihn ans leere Blatt im tiefen Wissen, dass der Wortefluss, der Sätze Sinn ihn von der Welt befreit. Im Schreiben steht sein Weltall still, es arretiert die Zeit.
Zu weiteren Gedichten kommen wir gleich noch und auch besonders zu dem spannenden Buch, was Sie veröffentlicht haben. Erzählen Sie uns doch erst einmal vorher, wer sind Sie?
Ja, also ich bin Manfred Karl Langer, ich bin im Harz aufgewachsen, im Oberharz in Clausthal-Zellerfeld, der schönen Bergstadt, und bin dann da 1989 weg und 5 Jahre in Norddeutschland in verschiedenen Städten gelebt, war eine etwas unstete Zeit. Und seit 1994 bin ich in der schönen Universitätsstadt Göttingen und werde hier, denke ich, auch den Rest meines Lebens verbringen, wenn nichts anderes dazwischen kommt. Genau, das ist so meine Geschichte bis hierher, um hier in Göttingen anzukommen.
Wie sind Sie nach Göttingen gekommen?
Ich habe meine damalige Partnerin hier in Göttingen kennengelernt und habe in Flensburg gewohnt. Und dann bin ich zu ihr gezogen, hierher, und seitdem lebe ich hier. Also wir haben uns dann irgendwann wieder getrennt und ich bin aber in Göttingen geblieben.
Und was machen Sie hier?
Also jetzt bin ich aktuell ja dabei, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen, eben in dem Bereich mit Schreibkursen, mit Kommunikationstrainings und so weiter. Habe mir eine professionelle Website entwickeln lassen und so weiter, um im Grunde das, was ich mein ganzes Leben schon mache, ich schreibe seit 40 Jahren, mehr und mehr einfach zu einem Beruf zu machen und dem auch einfach mehr Raum zu geben. Und darüber hinaus zu kommen, über das, naja, wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich was oder kümmere mich darum, fahre hier und da mal zu einem Poetry Slam und trete auf oder sowas. Sondern wirklich zu sagen, das soll einfach mehr Raum haben und eben einfach zu gucken, in welche Richtung ich mich da orientieren kann, um davon langfristig auch leben zu können.
Das klingt ja super interessant, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wie kommt es, dass Sie heute hier sind?
In erster Linie geht es mir natürlich darum, das Buch einfach noch ein bisschen bekannter zu machen, mich bekannter zu machen, meine Website bekannter zu machen, um perspektivisch einfach mehr darauf aufbauen zu können. Und das Buch ist also nicht im Eigenverlag erschienen, sondern der Periplaneta Verlag, bei dem es veröffentlicht wurde. Die haben die Kosten komplett selbst übernommen. Das ist für mich natürlich eine große Wertschätzung gewesen, weil, also ganz ehrlich, es ist einfach so, wenn man bereit ist, 3.000, 4.000 oder 6.000 Euro zu investieren, dann ist es nicht so schwierig, in Deutschland einen Verlag zu finden, der das druckt. Und das ist, also ich sage jetzt mal ganz plakativ, fast qualitätsunabhängig. Weil die haben dann ihr Geld schon verdient. Und wenn es nicht völlig katastrophal ist, müssen die jetzt auch keinen Schaden an ihrem Ruf nehmen, sozusagen, wenn die was veröffentlichen, was richtig nach hinten losgeht. Und deswegen ist das da für mich einfach eine große Wertschätzung, die dahinter steht, weil die mir damit natürlich auch sagen, wir glauben daran, dass man damit auch Geld verdienen kann und übernehmen sämtliche Kosten. Ne? Alle, die damit mit der Herstellung, mit dem Layout, mit dem Druck, der Promo und so weiter des Buches zusammenhängen, das ist alles vom Verlag übernommen worden.
Nun ist das Schreiben von Gedichten ja schon etwas sehr Besonderes. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, Gedichte zu schreiben, und ich habe auch manchmal meine Probleme damit, sie überhaupt zu verstehen. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Gedichte zu schreiben?
Das war ganz pragmatisch. Ich habe mit 14 angefangen zu schreiben, Tagebuch, und habe dann irgendwann während des Tagebuchschreibens am Schreibtisch aus dem Fenster geguckt und so einen schicken Sonnenuntergang mit zerrissenen Wolkenfetzen, die vom Wind über den Himmel getrieben wurden, beobachtet und habe das einfach so aufgeschrieben und dann am nächsten Tag einer Freundin vorgelesen, und die fand das gut. Und das hat mich tatsächlich motiviert. Also da habe ich irgendwie auch was, eine Seite an mir kennengelernt. Das war mir gar nicht so bewusst bis dahin. Und ich dachte so, ach guck mal, dann bleibe ich doch da mal ein bisschen dran. Und habe seitdem einfach immer mal wieder solche Texte verfasst. Inzwischen sind es also mit den Erzählungen, Kurzgeschichten und so weiter hunderte von Texten geworden im Lauf der Jahrzehnte. Und ja, als ich dann angefangen habe, eben auch mal einen Verlag anzuschreiben, also sind auch einzelne Texte dann veröffentlicht worden, bei der Nationalbibliothek des deutschsprachigen Gedichts zum Beispiel, dann bei einem Magazin Wienzeile nennt sich das, das ist ein Wiener Szenemagazin, da ist ein Text veröffentlicht worden und so weiter. Also so kam dann eins zum anderen.
Was sind denn Gedichte für Sie?
Gedichte sind für mich im Grunde eine Essenz von einem Ereignis, das ich schildere, oder von Emotionen. Und das ist häufig ein unfassbares Gefrickel, bis das dann fertig ist. Nicht nur, dass es gut klingen soll, also manchmal reimt es sich ja, manchmal eben auch nicht. Auch sich zu fragen, wann soll sich's denn reimen, weil das kann auch sehr gepresst klingen. Also dass man als Leser, der ein bisschen Ahnung hat, schon merkt, da hat einer Wert darauf gelegt, dass es sich reimt. Und das ist dann für die Qualität manchmal gar nicht so gut. Oder ist es besser, es freizulassen? Und dennoch kann es ja per Definition eine Dichtung sein, Lyrik sein. Und dieses Rumgefrickel ist eben nicht nur am Wort sozusagen, an dem Satzbau und so weiter, sondern im Grunde auch an der Emotion oder dem Ereignis, was ich schildern will. Also ein Konzentrat nachher zu haben. Als würde ich irgendwie so einen Rinderfond kochen, sage ich jetzt mal, oder ein Gemüsefond, bleiben wir bei der veganen Variante, ein Gemüsefond, da sind dann 15 Liter im Topf und die kochen stundenlang und nachher habe ich fast wie Sirup und habe dann irgendwie noch einen Liter von den 15. Und das ist dann das Konzentrat und ähnlich ist es beim Gedichteschreiben mit dem, was geschildert werden soll.
Spannender Vergleich. Wie lange sitzen Sie denn dann so an einem Gedicht? Ist das immer unterschiedlich oder haben Sie da so eine Zeit, wo Sie sagen, so lange brauche ich immer ungefähr?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil es ja davon abhängig ist, wie schnell bin ich mit dem Produkt selber zufrieden. Und es gibt Texte, einen lese ich auch nachher noch, auf den ich besonders stolz bin, weil ich da im Grunde gar nicht mehr dran rumgebastelt habe und der in recht kurzer Zeit runtergeschrieben war. Und an anderen Texten habe ich wahrscheinlich 20, 30 Stunden schon dran gesessen. Und wenn ich die heute lese, denke ich, nee, das könnte man an der Stelle, könnte man das noch so machen und so weiter. Also ganz zufrieden wird man ohnehin nie. Ich jedenfalls nicht. Weiß nicht, wie es anderen Lyrikern geht oder Schriftstellern überhaupt. Und von daher ist das sehr, also könnte ich jetzt nicht sagen, da gibt es so eine 3 Stunden und dann ist ein gutes Gedicht fertig oder ein Gedicht fertig.
Also es gibt nie das 100%ige Gedicht?
Nee, das 100%ige Gedicht, das findet sich im Leser. Also das muss ja irgendwo in einem Menschen, der es liest, andocken. Und es gibt Leute, wie mich beispielsweise, Sie haben vorhin davon gesprochen, Sie mussten in der Grundschule schon Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland lernen, ich auch, aber erst in der Realschule. Und habe das dann vor 15 Jahren oder sowas mal wieder gelesen und war tief gerührt. Also das hat so bei mir angedockt, weil das, was mitgeteilt wird, die Message über das eigene Leben hinaus, was Gutes für folgende Generationen zu tun, was ja er von Rebeck auf Rebeck im Havelland macht, das ist erstmal ein hochaktuelles Thema, auch politisch dort draußen. Und menschlich, eine Riesengeste, was der macht, das habe ich in der Schule damals natürlich nicht begriffen. Und das schiebe ich ganz klar die Verantwortung dafür, dass ich das nicht begriffen habe, meinen Lehrern zu, die nicht in der Lage gewesen sind, einem diese Message auch mitzuteilen, sondern es ging ums Auswendiglernen, möglicherweise noch eine Interpretation schreiben und so weiter. Alles so fürchterlich wissenschaftlich. Aber es geht natürlich im Kern darum, dass das perfekte Gedicht, das ist ja nicht dann, wenn ich es geschrieben habe, sondern der, der es liest, der kann für sich sagen, perfekt, das trifft genau das, was ich fühle, denke oder die Situation kenne ich, hatte ich auch schon genauso.
Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Welches Gedicht würden Sie dann Leuten empfehlen, wie mir, die, sage ich mal, in der Schulzeit mit Gedichten bombardiert worden, sie vielleicht auch nicht so verstanden haben, aber jetzt in der heutigen Zeit sich denken, ja, vielleicht möchte ich mal wieder einen Zugang zu Gedichten finden.
Also ganz allgemein muss ich sofort an John Maynard denken. Das hat von der Aussage her auch eine ähnliche Qualität wie der Herr von Rebeck. Was auch ganz großartig ist, das ist Der Anarchist. Und das ist auch ein großartiges, auch sehr politisches Gedicht. Und das ist nicht ganz selbstlos und gleichzeitig auch einfach tatsächlich sehr nüchtern. Meine Hoffnung für das Buch, was ich jetzt veröffentlicht habe, ist genau die, dass Leute, die in der Schulzeit, denen das Thema Gedichte so ein bisschen verhagelt wurde, was so ein bisschen kontaminiert ist seitdem möglicherweise, dass die durch den Gedichtband, den ich jetzt veröffentlicht habe, und wenn es nur 2, 3 Texte sind darin, neuen Zugang finden dazu, weil ich glaube, und das ist auch das Feedback, was ich nicht nur vom Verlag gekriegt habe, sondern auch von anderen Verlagen, an die ich das vorher geschickt hatte, der Zugang ist schon anders zu Gedichten als das, was man allgemein so oder was viele Menschen sich so im Allgemeinen darunter vorstellen.
Die Gedichte von Ihnen sind ja auch moderner geschrieben, würde ich sagen, und beschäftigen sich mit moderneren Themen. Aber darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Mich würde noch interessieren, was Gedichte für Sie als Person bedeuten.
Also für mich selber ist es tatsächlich so, dass ich mir über manche Empfindungen, die da sind, oder Sachverhalte, die im Alltag entstehen oder mit denen ich konfrontiert bin, die kriegen für mich eine andere Klarheit, wenn ich darüber geschrieben habe und das eben so, wie ich es vorhin schon geschildert habe, versuchte zu verjüngen sozusagen. Also das auf die absolute Essenz sozusagen zu reduzieren, also die Frage, worum geht es denn eigentlich? Und das hat für mich eine große Bedeutung und ich bin mir auch sicher, dass das im Inneren was in Gang setzt, in Bewegung setzt, wenn man versucht, das eigene Denken, Fühlen oder Wahrnehmen auf so eine konzentrierte Art und Weise auszudrücken. Also egal, ob das jetzt eine Reimform ist, also ob das lyrische Texte sind oder ob sich Menschen hinsetzen und einfach Tagebuch schreiben. Man kommt innerlich anders zur Ruhe. In dem Moment, wo man den Stift in die Hand nimmt und aufs Papier setzt, verjüngt sich alles auf die Spitze des Kugelschreibers. Und das führt ganz häufig, ist auch so das Feedback, was ich von vielen Menschen, mit denen ich mich über das Schreiben unterhalten habe, bekommen habe, da entschleunigt was im Kopf. Und man kann sich anders einem Thema widmen, was eigentlich riesengroß wäre. Und plötzlich hat man es auf einer halben DIN A4-Seite konzentriert, zusammengeschrieben und weiß genau, okay, darum geht es im Kern. Und jetzt kann ich leichter eine Entscheidung treffen.
So, ich habe Ihr Gedichtband »Denn Mensch neigt zum Tendieren« jetzt vor mir. Ich würde gerne einmal über das Cover und über die Rückseite sprechen. Einmal das Cover vor mir. Hier sieht man 3 Personen, sehr dunkel, die auf einem Steg stehen, der in ein Gewässer geht. Und auf der Rückseite Ähnliches, nochmal mit einer Insel und Vögeln im Hintergrund. Haben Sie sich das Bild ausgesucht?
Das hat der Lektor gemacht tatsächlich, den ich habe. Und zwar mit einer sehr, sehr großen Selbstverständlichkeit. Also wenn Sie es mal ganz aufklappen, sehen Sie, dass es ein Bild darstellt. Also wenn Sie es jetzt umdrehen und von der Rückseite sich angucken. Es sind eben 4 Leute, die auf dem Steg stehen und im Grunde ja an der Brandung, ne, und wahrscheinlich aufs Meer rausgucken. Und dieser Einband passt deswegen sehr gut, weil im Buch selber auch ein Text vorkommt, der heißt »Die Welle«. Und da sieht man ja eine brechende Welle sozusagen. Und von daher war das ein ganz großer Glücksgriff. Ich habe es versäumt, bis heute ihn zu fragen, ob das gewollt war und an den Text »Die Welle« anlehnt, dass er dieses Cover ausgewählt hat, oder ob das einfach ein Zufall ist.
Also sehr passend zu Ihrem Gedichtband.
Ja, auf jeden Fall.
Auf der Rückseite steht jetzt ein Zitat. »Greif mit beiden Händen in den Sturm. Es gibt nur diesen einen. Er ist dein Leben und bereitet sich durch sein Tun auf sich selber vor.« Ist das Ihr Zitat?
Genau, das ist aus einem Text, der im Band auch enthalten ist. »Weiße Schatten« heißt der. Und den habe ich mir ausgesucht, also das eigentliche Layout, was den Buchrücken auch betrifft. Das, was da vom Verlag mir geschickt wurde, das hat mir nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich das selber nochmal überarbeitet sozusagen, ein anderes Zitat genommen, was ein bisschen aussagekräftiger ist, hoffe ich jedenfalls, und auch eher den Leser anspricht.
Und dann steht da noch, Manfred K. Langer schreibt über unsere Suche nach Liebe und Vertrauen, die tiefe Sehnsucht anzukommen, aber auch von Verlusten, Fall und Auferstehung. Doch trotz Weltenschelte und Hang zur Melancholie zeigt er, dass sich Humor nicht nur im Duden unter H findet. Finden Sie sich da gut repräsentiert?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar auch deswegen, weil ich das auch selber geschrieben habe. Der Verlag hat natürlich auch, was das betrifft, was angefertigt sozusagen. Und das fand ich dann aber auch nicht so zutreffend. Und deswegen habe ich dann eben einfach selber noch was geschrieben. Da sind die auch, glaube ich, ganz froh. Ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich in so einem Verlag, dass sie froh sind über alles, was sie nicht selber noch unbedingt machen müssen und wo sie selber sagen, das kann man so auch machen und drucken. Und von daher habe ich da so ein bisschen mit dem, was ich dann geschrieben habe, da offene Türen eingelaufen.
Mir ist aufgefallen, das Inhaltsverzeichnis ist in dem Buch hinten. Das hat mich erstmal verwundert. Warum?
Ja, also das ist im Grunde, das ist ein Vorschlag vom Verlag gewesen und da habe ich selber auch das einfach erstmal so angenommen und gedacht, ja, können wir so machen, keine Frage. Auch vor dem Hintergrund, weil ich dachte, man muss das Buch ja erstmal gelesen haben, um dann nachher bestimmte Texte wiederzufinden, schneller. Und deswegen passt das auch, dass das hinten ist. Allerdings in der zweiten Auflage, die hoffentlich gedruckt wird, wird das dann vorne sein.
Wenn ich jetzt das Inhaltsverzeichnis durchsehe, dann sind das Titel, die man nicht so von Gedichten, von klassischen Gedichten kennt. Mir wird also sofort auffallen, okay, Google, Seelenschorf, der Torjäger, der U-Bahn-Stopfer oder auch die 50-Cent-Predigt oder Kapitän Rotzeblut. Wie muss man sich diese Gedichte vorstellen?
Das Letzte, was Sie angesprochen haben, Kapitän Rotzeblut, ist extrem rustikal, wie es der Titel auch schon so ein bisschen verspricht. Das ist im Grunde ein Piratenlied und entsprechend aufgebaut und entsprechend mit den passenden Vokabular, sage ich mal. Und die Frage ansonsten zu beantworten ist schwierig, weil das einfach sehr unterschiedlich ist. Also wenn ich sowas schreibe, dann geht es mir ja im Grunde wie jemandem, der es jetzt lesen würde. Ich kannte es ja vorher auch noch nicht. Ich habe da eine fixe Idee, setze mich hin, fange an zu schreiben. Und wenn das was Humoristisches ist, wie beispielsweise der Torjäger oder eben das gerade genannte Kapitän Rotzeblut, dann sitze ich eben irgendwo, häufig auch in Cafés, und lache mich kaputt darüber, über das, was an Ideen gerade kommt. Das wirkt vielleicht dann auf die Leute, die am Nebentisch sitzen, ein bisschen bizarr. Da bin ich auch immer wieder ganz froh, dass wir hier die Asklepios-Klinik haben und dann mir einfach ausmale, die Leute denken, naja, das ist jemand, der ist bestimmt von da, der hat Freigang oder sonst irgendwas. Und von daher beruhigt mich das und selbst wenn nicht, das ist was, da darf man drüber stehen natürlich. Und ansonsten ist die Frage am leichtesten zu beantworten, indem ich sage, kauft das Buch und lest es, weil das einfach sehr facettenreich ist, die Art und Weise der Vermittlung von ja, Humor, von irgendwelchen Gedanken oder Emotionen oder Ereignissen oder eben auch Naturschauspielen. Dieser Text, die Welle, den ich vorhin angesprochen habe, ist im Grunde eine Beschreibung einer Welle, die am Strand bricht und den Strand hochspült und so weiter. Und wenn man das genau beobachtet und schildert, kann man damit 2 bis 3 Seiten füllen und im besten Fall auch noch so, dass es für den Leser nicht langweilig wird.
Gibt es denn trotzdem noch Parallelen zu den klassischen Gedichten, die man so kennt?
Die gibt es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass das eher bei den, ich wollte gerade sagen, seriöseren Texten der Fall ist. Es gibt aber auch Texte darin, also der Winkel beispielsweise ist auch ein Text, der in dem Buch zu finden ist. Das ist auch ein humoristischer Text. Und nachdem ich den bei einer offenen Bühne mal vorgetragen habe, kam nachher eine Frau zu mir und sagte, das klingt genau wie Heinz Erhardt. Und dann, das war mir so gar nicht klar, obwohl ich einige Sachen von Heinz Erhardt auch kenne und habe mich dann nochmal so ein bisschen damit beschäftigt und gedacht, ja, das stimmt schon. Der Humor ist ein ähnlicher und die Art, das auszudrücken, also es lehnt ein bisschen daran an. Ne? Also vergleichen kann man das nicht miteinander, will ich auch gar nicht, keine Frage. Und gleichzeitig gibt es da eben Parallelen und das ist bei anderen Texten im Band genau das Gleiche.
Nun sind wir hier ja beim Stadtradio Göttingen, also wollen nochmal den Bezug zu Göttingen ziehen. Eines Ihrer Gedichte weist diesen Bezug ganz klar auf. Das erkennt man schon am Titel. Und zwar das Gedicht Liesel. Warum haben Sie sich, um Göttingen zu repräsentieren oder um über Göttingen zu schreiben, fürs Gänseliesel entschieden?
Das kam eigentlich erst viel später, weil der erste Impuls, das weiß ich noch ganz genau, bei welchem Bäcker ich gesessen habe, in der Nähe der Eiswiese, draußen, Sonnenschein, Sommer, vor einigen Jahren. Und es war plötzlich der Satz in meinem Kopf, denke ich am Gänseliesel, dem Tod ich auf die Sense piesel. Und ich weiß nicht, wo der herkam. Also das ist auch für jemanden, der selber schreibt, manchmal verwunderlich, wo kommt das denn eigentlich her, ne? Diese Ideen. Und das fand ich witzig, habe ich dann aufgeschrieben und dann sind mir plötzlich noch alle möglichen anderen Ideen gekommen. Und so ist der Text dann entstanden. Also die Idee war nicht so, jetzt schreibe ich was einen Göttingen-Bezug hat, sondern da war ein Impuls, dem bin ich nachgegangen und dann war klar, dass das im Grunde eine Liebeserklärung ans Liesel ist.
Gut, dann wollen wir uns das Gedicht doch mal anhören.
Sehr gerne. Liesel. Für dich, geliebtes Gänseliesel, dem Tod ich auf die Sense piesel. Will er mich, so sag ich nein, denn ich möchte bei dir sein. Ich bin nicht Lichtenberg, nicht Gauß und seh nicht so bescheuert aus. Das viele denken kann mich mal, das macht den Mann am Scheitel kahl. Ich reime lieber für die eine, Brunnenmagd, die süße Kleine, die mit Viehzeug und mit Tracht einen auf dicke Hose macht. Liesel, zeig mir deine Schöße und nicht nur deine Körbchengröße, aus dem heraus die Gänse blicken. Ich würde dich gern tüchtig kennenlernen. Doch stehst du still, erstarrt zur Säule, siehst mich nicht, du blinde Eule, kannst weder ahnen noch und wissen, mein Sehnen ist nur, dich zu küssen. Doch darf ich nicht. Die größte Hürde ist Mangel an der Doktorwürde. Uns trennt ein schnöder Abschluss nur, denn ich hab nicht mal Abitur. Jahrzehnte musst ich traurig darben, wenn andere sich an dir laben, küssen, lecken dein Gesicht. Mit Hauptschulabschluss darf ich nicht. Doch eines Nachts trat ich heran, schielte dich besoffen an, stieg lautlos bis zu dir empor und hauchte lieblich in dein Ohr. Liesel, Liesel, meine Frau, bitte nimm's nicht so genau. Ich hab kein Abi nicht und bin von deiner Schönheit weg und hin. Sie ließ mich einen Kuss ihr geben. Erfüllt ist nun mein ganzes Leben. Herbei, du finstrer Sensemann, jetzt piss ich dich auch nicht mehr an. Es ist mir beinahe eine Ehre, zu folgen dir auf deine Fähre, doch sage mir vorm letzten Schritt, wo bist du eigentlich zur Schule gegangen?
Das nenne ich mal eine Liebeserklärung an das Gänseliesel. So, unseren Bezug zur wunderschönen Stadt Göttingen, den hatten wir jetzt schon mal. Was mich jetzt noch interessieren würde, was ist denn Ihr Lieblingsgedicht aus dem Werk?
Das ist der erste Text gleich, Was du bist. Und da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Da war ich bei einem Poetry Slam Workshop. Das ging über eine Woche in Marburg. Und da ist dieser Text entstanden. Und der ist deswegen außergewöhnlich, weil er nicht überarbeitet ist. Ich habe später, nachdem ich ihn runtergeschrieben hatte, die Perspektive geändert. Im Original hatte ich geschrieben, was ich bin. Und habe daraus dann gemacht, was du bist, sozusagen. Das ist die einzige Änderung. Ansonsten ist er tatsächlich genau so geblieben, wie ich ihn damals, 2011 war das schon. Die Zeit vergeht.
Wie im Flug.
Wie im Flug, ja. Genau, damals habe ich den Text geschrieben und der ist im Grunde genauso erhalten. Das ist ungewöhnlich, weil sonst, also ich jedenfalls frickel an allen Texten häufig, vielleicht auch viel zu lange dann rum, ich weiß es nicht.
Also keinerlei Überarbeitung, gar nichts.
Ja, genau.
Was für eine Art Gedicht ist das?
Im Grunde klassische Reimform. Also es ist jetzt kein Sonett oder irgendwas in der Richtung, sondern einfach eine klassische Reimform.
Wollen Sie uns das Gedicht einmal vortragen?
Sehr gerne. Was du bist. Du bist das Licht, das sich tausendfach im Wasser bricht. Du bist der Gang, bei dem die Richtung zählt, das Tempo nicht. Du bist das Lied, das in mancher Menschen Ohren klingt. Du bist die Stimme, welche redet, flüstert oder singt. Du bist der Eindruck, der als einziger sich hinterlässt. Du bist das Lachen, durch das du Sorge, Leid und Not vergisst. Du bist der Blick, der in die Seelentiefe mancher schaut. Und bist die Farbe, die sich erst durch unser Auge baut. Du bist die Momente, die immer wieder neu entstehen und gehst den Weg, auf dem wir alle mit dir gehen. Deine Form trotzt voll Freude jeder Geometrie. Deine Narben sind verheilt, doch du vergisst sie nie. Du bist ein Gemälde, dessen Platz im Zimmer du bestimmst, das Instrument, das erst erklingt, wenn du es nimmst. Du bist ein Text, der sich wie eine Rundmail schnell verbreitet. Du bist die Spur, der du folgen kannst und die dich leitet. Du bist das Buch, in dem ein anderer Mensch dich lesen kann. Du bist der Witz, den man manchmal nicht versteht. Und dann dein Atem kommt und geht und ermöglicht dir das Sein. Du bist der Duft, der blumig sein kann, derb und fein. Du bist die Muster und sie legen dich in strenge Formen. Doch in der Welt, da bist du frei und verlässt die Normen. Du bist die Oper, in der das Lied zum Leben passt. Du bist der Wunsch, der sich erfüllt, genau wenn du ihn hast. Du bist der Baum, in dessen Schatten du dich neu verliebst. Du bist der Kuss, der erst geboren wird, wenn du ihn gibst. Du bist das Tier, das Kraut, ein Pilz, ein Stein. Bist das Motiv, das du suchst, nur um du selbst zu sein. Du bist dein Bruder, deine Schwester, jeder lebt in dir. Bist deine Eltern, deine Kinder, alles jetzt und hier. Du bist die Straße, die du schreitest, bist du grau und alt. Bist der Akkord, dessen Klang am letzten Tag verhallt.
Und wer ist das du?
Das ist ins Nichts gesprochen, im Grunde eine Anrede an alle.
An alle, also an jeden, jeder.
Ich glaube, im Grunde ist das ein humanistischer Text. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der richtige Begriff dafür ist. Im Grunde soll es eine Motivation sein, bei sich selbst einfach mal zu gucken, welche Goldstücke man im eigenen Inneren wiederfindet. Und was man eben alles ist, welche Facetten man in sich trägt als Mensch. Wir sind ja nicht nur der, den wir da draußen darstellen, wenn wir zur Arbeit gehen oder in unserer Peer Group oder in der Familie oder irgendwas in der Richtung, sondern das sind ja Hunderte, Tausende von Facetten, die jeder Mensch in sich trägt. Und viele sind einfach durch den Sozialisierungsprozess verloren gegangen.
Also eine Aufforderung an jeden, immer mal in sich hineinzuhorchen.
Ich würde es mehr Motivation oder Anregung nennen, genau. Aber im Kern trifft es das schon.
Aus eigenem Interesse würde ich gerne noch mal über ein Gedicht sprechen, was mir sehr im Kopf geblieben ist, als ich mir die verschiedenen Gedichte einmal durchgelesen habe. Und zwar heißt das Gedicht CW. Großes C, kleines W. Und ich fand das so interessant, weil es so abgehackt war und so eine Art Gedicht war, die ich vorher noch nie gehört habe. Wollen Sie mir einmal erklären, was so die Geschichte des Gedichts ist?
Gibt in mir so ein Faible für Wortspiele. Und mir ist einfach aufgefallen, dass diese Buchstaben im Grunde komplette Worte ja auch ausdrücken. C und W, und die kommen ja in dem Text auch vor, und da gibt es eben noch andere, die eben auch ein komplettes Wort ausdrücken und sich aber von der Phonetik her eben so anhören, als wäre es nur ein Buchstabe. Und da war so die Idee, ach, ich setze mich mal hin und gucke, ob ich daraus irgendwas gebastelt kriege. Und daraus ist das im Grunde entstanden, der Text.
Dann lesen Sie mal vor.
CW. Am Dienstag stieß ich mir am Bett den linken großen C. Ich sprang herum und schrie vor Schmerz, denn es tat furchtbar weh. Da rief mich gleich mein Nachbar an, ich solle leiser schreien. Doch wusste ich nicht, wohin mit mir, da fing ich an zu weinen. Im Krankenhaus sagte man mir, mein C, der sei gebrochen. Der Arzt und ich, wir haben dann eine Therapie besprochen. Der Heilungsweg sei ungewohnt, ließ mich der Doktor wissen. Doch das war mir komplett egal, denn es ging mir beschissen. So humpelte ich glücklich heim und tat, wie mir geheißen, öffnete die Fenster weit, ums Bett hinauszuschmeißen. Nun liege ich am Zimmerboden, wenn ich abends schlafen geh, anstatt des linken großen Cs. Tut nun der Rücken weh.
Sehr alternatives Gedicht, würde ich sagen. Sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben jetzt echt viel über die einzelnen Gedichte und über Ihr Gedichtband Der Mensch neigt zum Tendieren gesprochen. Wo kann man denn Ihr Buch bekommen?
Direkt über den Verlag natürlich. Das ist der Periplaneta Verlag in Berlin. Ein Independent Verlag mit der Website periplaneta.com. Da kann man es direkt bestellen für 13 Euro inklusive Versandkosten. Und über Amazon natürlich auch. Da bin ich nicht so ein großer Freund von, weil Amazon das natürlich nicht kostenlos macht. Und das, was an Tantiemen für den Verlag und für die Künstler übrig bleibt, ist, wenn man das über Amazon bestellt, ein geringerer Betrag, als wenn man es direkt über den Verlag bestellt. Oder eben direkt bei mir, das geht eben auch über meine Website textbrauerei-göttingen.de, kann man mich kontaktieren und dann schicke ich das Buch auch zu.
Da könnte man Sie auch erreichen, wenn man überlegt, selbst mal Gedichte zu schreiben, aber noch keine Ahnung hat, wie man das bewerkstelligen kann?
Genau, da bin ich erreichbar und im Grunde, ja, das ist ja auch Ziel der Selbstständigkeit, eben Schreibcoachings vorzunehmen, Schreibkurse für Gruppen, aber eben auch Einzelpersonen zu coachen dahingehend, wie sie ihrem innerseelischen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, einen guten Ausdruck verleihen können und eben auch, was es für Tipps und hilfreiche Ideen gibt, um bestimmte Textformen, sage ich jetzt mal, zu entwickeln und da dran zu bleiben für sich selbst.
Haben Sie schon einen Tipp für Leute, die jetzt nach dieser Stunde schon mal anfangen wollen, ihr eigenes Gedicht zu schreiben?
Auf jeden Fall mindestens einen. Also entlastend finde ich das wunderschöne Zitat von Hermann Hesse. Im genauen Wortlaut kriege ich es, glaube ich, nicht zusammen, aber die Kernmessage ist die, dass das Lesen der schönsten Gedichte nicht halb so erfüllend ist wie das Schreiben der schlechtesten Gedichte. Und das finde ich ganz wichtig, weil wir in uns häufig ja eine Instanz tragen, die sagt, das Gedicht muss nachher toll sein, es muss einen bestimmten Standard erfüllen und so weiter. Und das ist natürlich gut, diese Instanz zu haben. An manchen Stellen im Leben ist das ganz hilfreich. Beim Schreiben kann man sich damit richtig auf den Füßen stehen. Deswegen ist das gut, über diese Instanz hinwegzuschreiben, sage ich jetzt mal. Wenn man ein Gedicht schreiben will, einfach anfangen, irgendwas reimen. Wenn es nachher grottenschlecht ist, sich trotzdem freuen, immer freuen, egal was man nachher darüber denkt. Und es entweder überarbeiten oder einfach das nächste schreiben. Also anfangen ist wichtig. Und im Grunde ein Thema zu haben, kann auch ganz hilfreich sein. Wenn man einfach nur den ersten Satz hat, reicht das aber auch.
Also einfach mal machen.
Genau, einfach machen, keine Angst zu haben. Wir haben ja so eine Kultur hier in Deutschland, das finde ich so schade, so fehlerunfreundlich, eine fehlerunfreundliche Kultur. Die Dinge müssen immer alle toll sein, am besten gleich beim ersten Anlauf, egal was es ist. Und das ist, fällt einem manchmal wirklich auf die Füße. Und gerade wenn es um kreative Bereiche geht, finde ich, ist das besonders schlimm und traurig auch einfach. Punkt.
Das war auf jeden Fall eine intensive Stunde. Herr Langer, ich bedanke mich schon einmal, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Wir werden das Ganze jetzt gleich mit einem letzten Gedicht beenden, und zwar das Gedicht Über die Zeit hinweg.
Genau, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, hier ein bisschen was von mir und meinem Buch erzählen zu können. Und Sie hatten vorhin das auch angesprochen, die Frage, wo ich zu finden bin sozusagen. Da habe ich nicht erwähnt den Instagram-Account, den ich habe. Da bin ich eben, poste ich regelmäßig kürzere Texte. Und der ist zu finden unter manfred_k_langer. Und auf dem habe ich auch vor längerer Zeit, vor einigen Monaten schon, den folgenden Text gepostet, der dann eben auch im Gedichtband erschienen ist, Über die Zeit hinweg. Ein liebes Wort, das einst zu dir gesprochen, das heute noch froh dein Herz belebt, ist wie der Mond, der aus der Ferne voll Sanftmut hier die Meere hebt. Wes'ge Zeiten willst du sein? In wessen Dunkel morgen Licht? Spar ein gutes Wort nie auf. Sage heut, ich sehe dich.